Die heutige Folge Unternehmer in der Zukunft hat ganz viel von dem, was man sich immer so vorstellt, wie das Unternehmerleben sein muss, wenn so alles zusammenkommt. Los geht's in einer 16 Quadratmeter Studentenbude, dann eine Firma aufgebaut, die relevante siebenstellige Umsätze macht und dann irgendwann sich den Traum erfüllen und auswandern in den Süden und nur noch am Strand sitzen und von da mit dem Laptop in der Sonne arbeiten. So kann es gehen. Das muss keine Fantasie bleiben, sondern genau das sind die Geschichten, die eben durch E-Commerce und das Geschäft auf Amazon auch ermöglicht werden. Und derjenige, der es für sich möglich gemacht hat, ist Arkadiusz Gala, Gründer von CrocoWorld, sehr stark aktiv im Bereich Kinderspielzeug, Kindertextilien. Wirklich eine total inspirierende Geschichte. Es ging auch nicht immer nur bergauf. Es gab durchaus auch Phasen in seinem Unternehmerleben, wo alles ein bisschen zu viel und zu groß wurde. Auch das hat er uns erzählt. Deswegen, wir legen direkt los, schalten rüber nach Süditalien zu Arkadiusz Gala von CrocoWorld. Los geht's!
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Wir nutzen das SaaS-Programm. Das hilft auch, das kann ich auch wirklich nur jedem raten, dass man sagt, okay, man investiert das Geld, weil das ist echt gutes investiertes Geld, da bekommt man direkt Hilfe.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Arkadiusz.
Hi Jan.
Für die Transparenz, wir nehmen diesen Podcast auf am 8. Januar 26 in Hamburg liegen, wenn ich ungefähr rausgucke, wahrscheinlich 40 Zentimeter Schnee und es hört nicht auf.
Krass.
Also es ist zapfig kalt. Du hast alles richtig gemacht und sitzt ein bisschen weiter südlich in Europa und hast hoffentlich bessere Temperaturen. Du sitzt in Italien, richtig?
In Italien, genau, auf Sardinien. Und zwar 200 Kilometer circa vor Afrika.
Wow, also von Schnee ist bei dir wahrscheinlich nichts zu spüren im Moment, sondern du hast es angenehm warm. Und wir haben es im Vorgespräch mit unserem Producer Alex, gab es auch schon so ein bisschen Gespräche über, wie kann man sich so einen anderen Lifestyle eigentlich organisieren und tatsächlich irgendwann als Unternehmer auch auswandern an andere Orte auf der Welt, wo es auch schön ist. Und das ist so ein bisschen deine Geschichte, richtig?
Ja, das kann man so sagen, ja.
Also, das wollen wir heute natürlich genauer verstehen. Das ist, glaube ich, ein Traum, den viele haben, so ein bisschen ortsunabhängiger zu arbeiten. Dir ist das gelungen mit deiner Firma CrocoWorld. Und ich sage es jetzt mal aus meiner Wahrnehmung von außen. Ihr seid Händler und habt euch spezialisiert auf Spielwaren, Kindertextilien und ähnliche Produkte.
Ja,
das macht das jetzt 20 Jahre?
Ja.
Und ihr verkauft auf Amazon, aber auch im stationären Handel, auf vielen anderen E-Commerce-Marktplätzen und Co.
Genau, genau.
Sehr gut, dann haben wir es ja abgehakt. Können wir den Podcast beenden?
Also die Geschichte, alles geschafft.
Genau, die Geschichte wollen wir natürlich verstehen. 20 Jahre seid ihr jetzt dabei, das heißt so ungefähr 2005 ging es los. Erzähl mal so ein bisschen, wie ja schon dann noch in einer Frühzeit des E-Commerce, wie so deine unternehmerische Reise begonnen hat.
Ja, also damals, wir hatten ja gar kein Smartphone oder irgendwie so mobiles Internet. Da lief man ja noch mit Nokia-Handy rum. Das Ganze hat irgendwie neben dem Studium angefangen, in einer Vierer-WG im Studentenwohnheim.
Was hast du studiert?
BWL. Also okay. Ich habe vorher auch eine kaufmännische Ausbildung gemacht beim Autohaus. Dann aber wollte ich mehr, ich habe da zu wenig Verantwortung bekommen. Und dann dachte ich so, ja, okay, gehst mal studieren und gehst mal in so ein höheres Management. Vielleicht mal Vorstand oder so. Später mal, irgendwann mal mit Glück. Allerdings kam alles anders. Also ich hatte neben dem Studium drei Nebenjobs, musste mir das selber finanzieren. Das war ziemlich hart. Also ich konnte mir keine Bücher kaufen so richtig. Ich musste irgendwie alles kopieren. Ich war halt hier, ich weiß nicht, ob du das kennst, an diese Kopierer, dann hast du so eine Karte, dann stehst du da dauernd bis am Kopieren. Also damals, ja, vor 20 Jahren, war es noch so. Ich weiß nicht, mittlerweile hat sich das vielleicht verändert durch die Digitalisierung, aber damals war es einfach so. Und irgendwann mal habe ich dann angefangen, halt mit ganz wenig Geld Onlinehandel zu betreiben. ja, dann ging das halt los.
Das ist jetzt ja, wenn man Student ist, in Siegen war das, glaube ich, an der Uni
Siegen. Ja, genau.
Da gibt es ja, ich sag mal, gibt es typischere Studentenjobs. Typischerweise würde man sagen, ich arbeite jetzt in der Bar, ich arbeite als Fahrradkurier, ich gehe irgendwo als studentische Hilfskraft in ein Unternehmen. Da kann man als Student ja auch gutes Geld verdienen.
Ja.
Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich mache jetzt Onlinehandel?
Also eigentlich, ich brauchte Geld einfach. Also ich musste ja das Studium selber finanzieren und habe dann einfach gesehen, dass man durchs Internet hauptsächlich auf Amazon was verkaufen kann. Das war damals neu. Und habe dann den Schritt probiert, dass ich mein erstes Buch bei Amazon verkauft habe.
Aber dein erstes Buch, also ein selbst verfasstes Buch oder gebrauchte Bücher, heimlich aus der Uni-Bibliothek mitgehen lassen und dann weiter verkauft?
Ja, genau. Also damals haben ja noch die Unis, sage ich mal, Bücher verschenkt. Auch mit Kommilitonen im Studentenwohnheim, die haben einfach Bücher aussortiert und gesagt, hier brauche ich nicht mehr, bevor ich das wegschmeiß, mach was damit. Dann habe ich die ganzen Sachen aufgesammelt, musste schwer tragen und habe dann die Sachen sozusagen bei Amazon verkauft und irgendwie war ich sehr überrascht. Irgendwie, ich habe das Buch eingestellt und eine Stunde später war es verkauft. Und dann dachte ich mir so, wow, okay, das ist ja krass. Das war jetzt einfach. Wie geht's weiter? Ja, du musst mehr machen. Du musst irgendwie Ware organisieren. Du musst irgendwie gucken, wie kommst du an Ware? Wie kannst du, sage ich mal, das Ganze erfolgreich machen? Ja, dann habe ich angefangen, sage ich mal, meine Fühler auszustrecken und habe versucht, neue Ware zu bekommen und bin dann irgendwie bei Karstadt gelandet zum Beispiel in der Rabattabteilung. Habe dann, damals gab es ja noch kein Smartphone, habe dann einfach erstmal alle Preise aufgeschrieben auf den Zettel, bin dann zurückgefahren mit dem Bus zum Studentenwohnheim, habe dann die Preise verglichen, ob es das Produkt überhaupt bei Amazon gibt und was für ein Preis es bei Amazon gibt und habe gesehen, oh wow, das ist ja eine krasse Preisdifferenz. Bin dann schnell wieder im Bus rein, bin zu Karstadt gefahren, habe dann 2 Tüten voll gekauft, bin zurück ins WG-Zimmer, habe es eingestellt und ja, dann jetzt nicht sofort alles verkauft, aber ziemlich schnell alles verkauft.
Okay, also so ein bisschen Restpostenhandel-Arbitrage gemacht?
Könnte man so sagen, ja. Also auf jeden Fall hat es damit angefangen, sage ich mal, dass man auf Produkte geguckt hat, die halt runtergesetzt waren. Also einen Rabatt hatten. Also ein richtig, wo der Einzelhandel gesagt hat, nein, das kann ich nicht mehr verwerten. Uns drückt die Ware, die nächste Woche kommt. Also die müssen ja jedes Mal was Neues im Laden haben, sonst kommt ja keiner mehr, wenn immer das Alte da ist. Und das hat dann mir in die Karten gespielt sozusagen.
Und hat ganz gut dabei geholfen, so das Studium zu finanzieren? Oder wie schnell war es dann auch so groß, dass du dich gefragt hast, muss ich jetzt eigentlich noch zu Ende studieren?
Also ich habe es eigentlich mir vorgenommen, beides zu Ende zu machen. Ich habe damals sehr gerne Bücher gelesen von erfolgreichen Menschen. Und da war damals der Wiedekind heißt er, glaube ich, der ehemalige Porsche-Manager.
Porsche-Vorstand, ja.
Porsche-Vorstand, der hat dann geschrieben, irgendwie er hat sein Studium fertig gemacht und eine Firma gleichzeitig gegründet. Und das war dann halt so mein Vorbild, wo ich gesagt habe, okay, das musst du auch irgendwie packen, dass ich beides fertig mache. Ich war auch ziemlich gut dabei, Vordiplom, Regelstudienzeit. Allerdings hat mir das Studium dann irgendwann nicht mehr Spaß gemacht, sondern halt der Handel. Der Handel hat mich begeistert. Das hat mir viel mehr Energie gegeben, diese Freiheit zu entscheiden, was tue ich, was mache ich. Wenn ich das verglichen habe, was ich so an der Uni lerne, das fand ich jetzt nicht so sinnig, was die da so erzählen. Und dann fand ich so diesen Weg, ich weiß nicht, ich habe es irgendwie gespürt, dass es halt ein besserer Weg ist, sage ich mal, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin.
Okay, und dann nach dem Studium, also als du das abgeschlossen hast, war klar, jetzt Vollzeit ins Unternehmertum?
Also nicht ganz richtig, ich habe es nicht beendet, das Studium.
Ich okay, dann also du hast das Studium tatsächlich dann
abgebrochen
und bist direkt ins kalte Wasser Unternehmertum reingesprungen.
Richtig, genau. Also es hat mir so eine Energie gegeben, diese Power, ein eigenes Unternehmen zu führen. Ich meine, ich kann mich nur erinnern, ich habe damals zum Beispiel jeden Tag geguckt, was ich so verdient habe. Hab dann irgendwie mir das aufgeschrieben in einem Büchlein, 3 Monate lang. Und dann waren da so Gewinne von 10 Cent, 4 Cent, 25 Cent, 3 Euro. Und das hat mich aber so gepowert, so sozusagen, also dass man quasi an solchen Gewinn musste ja was dran sein. Also da musste mehr kommen. Und diese kleinen Gewinne haben sich relativ schnell summiert, dass es dann halt schon irgendwo so ein Licht gegeben hat am Ende des Tunnels, wo man gesagt hat, Mensch, da musst du hingehen. Ich habe das irgendwie gespürt. Man musste irgendwie das Studium jetzt sein lassen zu der Zeit. Also da war ich mir fest sicher. Ich habe dann auch relativ schnell gesehen, ja, Siegen ist ein bisschen zu klein, weil da gab es jetzt nur ein Karstadt. Und also es ist eine schöne Stadt, auf jeden Fall, auch coole Leute. War auch eine sehr schöne Zeit als Student, aber es ist halt für die Wirtschaft, sage ich mal, für das, was ich gesehen habe, das war zu wenig. Dann dachte ich mir, gehst du dann zurück an deinen Ursprung, wo ich teilweise groß geworden bin, und das war Dortmund. Das war halt viel größer, die Stadt, da hattest du ja ganz viele Läden. Das war dann halt der Grund, sage ich mal, zu sagen, okay, jetzt studieren, dann siehst du mal die Uni. Nein, komm, du wechselst die Stadt und fängst da an, das Business.
Okay, und hast du dann weiter dich so auf das ganze Thema, ich sag jetzt mal, Restpostenverwertung konzentriert und warst relativ, ich sag mal, branchenagnostisch? Oder hast du dann irgendwie sehr früh schon für dich gesagt, okay, ich muss mich jetzt irgendwie auf eine Kategorie ein bisschen spezialisieren, weil ich die dann besser verstehe, weil ich da dann doch noch bessere Einkaufskonditionen bekomme, weil das vielleicht skalierbarer ist, als jetzt immer nur zu hoffen, dass ich irgendwo am Grabbeltisch günstige Restposten finde. Also wie ging dann so die weitere Ausrichtung von CrocoWorld weiter?
Also das mit den Grabbeltischen bei den ganzen Elektronikhäusern, das ging eigentlich ziemlich lange noch, bis es irgendwann nicht mehr funktioniert hat, sage ich mal, wo man gesehen hat, okay, das bringt jetzt nichts mehr, dort einzukaufen, zu verkaufen. Einfach die Kunden haben einfach kein Interesse mehr dran, sage ich mal, an physischen Datenträgern. Ich habe aber gesehen, durch diese Bücher, da ist etwas. Und dann habe ich angefangen zu sagen, okay, wo kriegst du denn mehr Bücher her? Also das waren ja hauptsächlich Bibliotheken, Flohmärkte, aber auch Kaufhäuser, wo das Buch aus der Preisbindung rausgegangen ist, wo sie es verkauft haben. Dann hab ich versucht, ziemlich lange, sage ich mal, das mit den Büchern weiterzumachen. Also wir haben viele Games gemacht, also Sachen zum Beispiel gezielt bei eBay gekauft und dann gezielt bei Amazon verkauft. Also das hat so, sage ich mal, sehr gut funktioniert. Ich habe das immer so die Strategie der vielen Angeln genannt. Also quasi, ich habe mir so ein Limit gesetzt, gesagt, okay, das und das darf nur so und so viel kosten. Das Produkt, ich habe vorher eine Recherche gemacht bei Amazon, habe gesehen, wie die Preise sind, wo es vielleicht kein Angebot gibt und habe dann gezielt nach diesen Artikeln bei eBay gesucht oder halt
im Handel. Das ist ja eigentlich absurd, weil man sagen müsste, nichts ist so transparent und bietet so viel Vergleichbarkeit wie das Internet, also auch ja schon vor 20 Jahren, dass man da noch Arbitrage drauf machen kann, Produkte bei eBay einzukaufen, im Zweifel noch Versandkosten zu bezahlen und trotzdem ist mit Aufschlag und einer Marge auf Amazon weiterverkaufen zu können, ist ja eigentlich absurd. Also ja, das darf ja eigentlich der Wirtschaftswissenschaftler in dir und mir müsste sagen, das darf nicht sein.
Ja, also da gebe ich dir recht. Also das ist halt, also Theorie und Praxis ist wieder was anderes, sage ich mal. Also das ganz klar zu sagen, also man hat jetzt zum Beispiel bei eBay ja viele Auktionen. Und du hast ja nicht zu jeder Zeitpunkt einen Käufer. Das ist ja mit der Ware ist es ja so, du brauchst ja nicht jederzeit. Und die Menschen sind ja, die kaufen ja aus dem Gefühl heraus. Und zu diesem Zeitpunkt ist vielleicht dieses Kaufgefühl nicht da. Und dann wird dieses Angebot einfach nicht gekauft. Und bei Amazon hattest du den Vorteil, dass du von Anfang an eine sehr hohe, sehr gute Käuferschicht hattest. Also Amazon war damals wirklich für Leute, sage ich mal, die wirklich also schon was vorzuweisen hatten an finanziellen Mitteln. Der Preis war denen nicht so wichtig, denke ich mal. Die wollten einfach gute Qualität schnell geliefert bekommen. Also einfach quasi, dass sie das bekommen, was sie auch bestellt haben. Und das haben die jetzt bei eBay wahrscheinlich damals nicht so gesehen, weil das war ein bisschen anders. Amazon war ja von Anfang an super streng. Also mit der Verkäuferauswahl. Das hat natürlich dann geholfen, sage ich mal, dass wenn du jetzt Preis X aufgerufen hast, dass die Kunden gesagt haben, okay, ich kauf's, weil ich weiß, ich krieg's. Und das ist genau das, was ich gesucht habe. Also ich habe mir ja die Mühe gemacht, habe viel gearbeitet, um die Sachen zu besorgen, die Kunden haben wollten.
Okay. Also das hat dann ja auch gut funktioniert. Ich habe es im Vorgespräch schon mitbekommen. Am Ende bist du relativ schnell dann auch gewachsen über viele Jahre bis hin zu, kann man sagen, einem soliden kleinen Mittelständler mit 25 Mitarbeitenden.
Ja, also das war ein langer Weg, sage ich mal. Also das hat wirklich, wir sind ja seit über 20 Jahren jetzt dabei und das hat ja Stück für Stück angefangen. Wie gesagt, das hat ja in der WG mit einem 16 Quadratmeter Zimmer angefangen, ging dann los, wo das erste Büro gemietet wurde mit 20 Quadratmetern. Dann die erste Wohnung, der Umzug nach Dortmund, da habe ich in der Wohnung 60, 80 Quadratmeter ein Zimmer gehabt, wo ich mein Lager hatte. Dann eine Wohnung extra nur für das Business gemietet, mit natürlich Einverständnis der Vermieter, dass sie gesagt haben, okay, kein Problem, was machst du da überhaupt? Weil das war ziemlich neu, sage ich mal, E-Commerce, also war jetzt noch nicht so aktiv wie jetzt. Ja, dann kam das erste 200 Quadratmeter Lager, dann 600 Quadratmeter Lager zur Miete und irgendwann kam das erste Kaufobjekt mit 1800 Quadratmetern und dann ging es richtig los. Also dann, sage ich mal, von dem Zeitpunkt, wo wir von Miete zum Eigentümer geworden sind von den Gebäuden, das hat natürlich dann auch sehr stark geholfen. Also man konnte immer weiter reinvestieren und es hat sehr lang gedauert, sage ich mal, bis wir da waren bei den 25 Leuten. Wir haben sehr viel reinvestiert, auf vieles verzichtet. Also wenn ich mir vorstelle, die ersten 3 Jahre, 7 Tage gearbeitet, 18 Stunden am Tag gefühlt, kein Urlaub, einfach alles fürs Business gegeben. Und irgendwann kam das dann auf einmal. Waren immer größer, die Prozesse waren größer. Man musste einfach auch durch das Wachstum getrieben, musste man auch Unterstützung haben. Also.
Aber dieses Wachstum war dann, wann war der Punkt auf dieser Wachstumsreise, wo ihr dann gesagt habt, jetzt wir machen nicht nur irgendwie Arbitrage von eBay zu Amazon und gucken, ob wir irgendwo günstig rabattierte Produkte bekommen, sondern wir haben jetzt nochmal eine andere Produktstrategie, konzentrieren uns sehr stark auf das, was ihr heute ja auch macht, so im Spielwaren- und Kindertextilienbereich. Also zu welchem Zeitpunkt habt ihr so ein bisschen auch einen Shift in der Produktauswahl vorgenommen?
Also der Grund war, die Rostposten sind endlich. Du hast ja nur eine gewisse Anzahl von Produkten und dann sind sie weg. Die Idee damals war einfach, Produkte zu finden, die immer wieder nachproduziert werden könnten. Dadurch hat man sich natürlich erhofft, dass man größere Stückzahlen verkauft und natürlich, dass die Marge dann auch dementsprechend ist.
Und wie kam es dann zu der Entscheidung für Kinderprodukte? Also es hätte ja alles gegeben. ich meine, du hast eine Ausbildung gemacht bei BMW, du hättest ja auch Kfz-Tuning-Zubehör oder Kfz-Pflegeprodukte, haben wir alles hier schon im Podcast gehabt, hättest du ja auch machen können. Warum Kinderprodukte?
Also ich bin der Meinung, dass man das, was man macht, dass es einen Spaß machen muss. Deswegen ist vielleicht auch die Produktauswahl, dass man gesagt hat, okay, Spielwagen machen Spaß. Das hat sich ja im Laufe der Zeit auch immer verändert, sage ich mal, die Produktgruppen. Durch die Kinder, die haben natürlich einen großen Anteil daran, dass wir gesagt haben, okay, wir machen mehr Spielwagen, weil es ist einfach schön zu sehen, wie die mit den Spielsachen spielen, wenn sie was geschenkt bekommen, wie die sich freuen und das ist einfach ist eine coole Branche.
Ja, und du bist, also weil du selber auch Vater von 4 Kindern bist, ne? Das muss ja, man genau. Dazu sagen. Ja.
Genau. Ich hab die 4 Tester, also die können immer schon sagen, hey Papa, das ist cool, das ist nicht so cool, das ist uncool und
ja, jetzt wart ihr zur Hochzeit 25 Leute. Ja. Heute kann man, glaube ich, sehr offen sagen, ist die Firma viel kleiner. Ist, glaube ich, noch 20% davon, also 5, 6 Leute. Das lässt einen ja erahnen, dass es auch mal schwierige Zeiten gab, wo ihr eben nicht weiter gewachsen seid, sondern wo ihr auf einmal irgendwie in Probleme reingelaufen und an Grenzen gestoßen seid.
Ja, das kannst du so sagen. Also es ist auf jeden Fall jetzt die letzten 3 Jahre spüren wir eine allgemeine Kaufzurückhaltung ganz stark. Und ich muss auch sagen, dadurch, wir sind ja vor 5 Jahren ausgewandert, ich habe das Unternehmen mehr oder weniger, sage ich mal, so verwaltet eine Zeit lang, wo ich dann so ein bisschen den Blick dafür verloren habe. Ich habe die Leute machen lassen, habe einfach viel vertraut, dass sie das können und dass sie das machen, so wie abgesprochen. Dann kamen die Krisen, die wir alle kennen, Krieg, insbesondere Gaskrise. Das Haushaltseinkommen ist geschrumpft durch die Inflation. Dann habe ich gemerkt, irgendwie, oh Mensch, irgendwie funktioniert da was nicht. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist Gold. Hab dann so ein bisschen geschaut, was ist los, was ist mit unseren Prozessen, warum funktioniert die nicht mehr so. Hab mich ein bisschen mehr mit den Unternehmen auseinandergesetzt, weil ich habe das einfach wirklich laufen lassen, das Leben hier genossen. Also genieße ich immer noch. So, wenn du ja irgendwo auswanderst und das war schon immer dein Traum, im Mittelmeer zu leben, dann machst du ja erstmal ja nur hier leben. Und hab dann gesehen, dass dann halt viele Sachen nicht so rund liefen. Und habe mir die Kostenstruktur angeguckt und habe mich daran erinnert, wie wir eigentlich groß geworden sind. Und eigentlich ist, ich könnte mal sagen, so unser Erfolg ist, dass wir halt quasi wirklich sehr effektiv sind, sehr auf die Kosten schauen, Prozesse vermeiden, manchmal auch vereinfachen. Also ich sag mal, es muss nicht alles technisch sein. Es kann auch altmodisch irgendwie ein Blatt Papier und ein Stift sein, wenn das Ganze dann schneller funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, guck mal, das ist einfach nicht mehr so zu kontrollieren. Das ist so groß geworden, mach es wieder kleiner, dass du wieder richtig Spaß hast. Der Grund, warum ich ja Unternehmer geworden bin, ist ja die Freiheit. Ich wollte einfach frei sein, ich wollte gut leben und nicht so einen Druck haben.
Okay, also es ist ein bisschen zu groß geworden und war dann außerhalb deiner Comfortzone.
Ja, richtig.
Okay. jetzt erzähl doch mal, wie dein Setup heute ist. Also du hast irgendwann gesagt, ich wandere jetzt aus nach Süditalien und führe mein Unternehmen von da weiter. Davon träumen ja viele, aber wenige setzen es dann tatsächlich um. Wie war so dieser gedankliche Prozess und dann irgendwann zu sagen, okay, komm, wir als Familie, wir springen jetzt, ne? Wir machen's, wir reden nicht nur drüber. Wie hat sich das damals angefühlt und wie würdest du jetzt zurückblicken, guckst du da drauf? War das eine gute Entscheidung? War das viel schwieriger als gedacht? Ärgerst du dich, dass du so lange gewartet hast? Also wie ist so dein Resümee jetzt 5 Jahre später?
Also wir haben zu lange gewartet. Wir hätten schon viel, viel früher gehen sollen, als der erste Gedanke kam. Also wir haben uns auch, vorbereitet. Wir haben wirklich vorher 3 Jahre lang Urlaub gemacht in den verschiedensten Ecken des Mittelmeers. Also uns gefällt die Wärme, das Mittelmeer, der Lifestyle hier. Also so, was so südlich von Europa herrscht. Es kann ja auch Griechenland sein oder kann ja auch Spanien sein. Allerdings, wir haben uns viele Orte angeguckt, von Andalusien bis Katalonien, Ligurien, Lazio, Südfrankreich. Und wir haben halt immer die Leute gefragt, so, weil in Italien hat uns dann am besten gefallen. Und dann haben wir die Menschen vor Ort gefragt in Italien, wo ist der schönste Ort in Italien? Wo kann man hier leben? Wo kann man hier die Kinder zur Schule schicken? Wo kann man hier jeden Tag rausgehen? Was ist schön? Und also 95% haben gesagt Sardinien. Und dann haben wir uns erst getraut, sage ich mal, okay, komm, wir gucken uns das mal an mit einem Urlaub. Und wir wussten sofort beim ersten Tag, okay, wir bleiben hier. Wir haben lang genug gesucht. Es ist schön, es macht Spaß, es ist genau der richtige Ort.
Okay, und deine Verantwortung jetzt für Team ist eben auch viel kleiner. Wie groß ist das Team heute? Wie groß ist die Firma?
Das Team ist heute viel, viel kleiner. Wir haben, ich meine, 5 Leute insgesamt, 2 davon im Lager, 3 davon im Büro. Allerdings haben wir das Büro nicht mehr in Deutschland, sondern ich habe es komplett nach Bangladesch ausgelagert. Also okay. All meine digitale Arbeit streue ich in die Welt. Also Indonesien ist auch dabei und ja gut, Österreich auch für ein paar Arbeiten, aber ich...
Und da hast du dann Freelancer sitzen, die so als digitale Nomaden für dich die Arbeit machen?
Also so kann man das sagen. Also das sind halt Freelancer, die ausgebildet sind, richtig einen Uni-Abschluss haben. Allerdings kriegen die, sage ich mal, das, was wir bezahlen, ist bei denen Gold wert. Also so im Verhältnis, das, was die jetzt da vor Ort verdienen würden. Deswegen, man sieht, also da ist die Motivation, die Bereitschaft des Teams in Bangladesch, die ist sehr hoch. Also man kann wirklich sagen, die sind richtig mit Herz und Seele dabei. Allerdings die Kosten für diese digitale Arbeit, die sind sehr gering. Und das ist das, was eigentlich das Unternehmen ja ausgemacht hat, dass wir von Anfang an geguckt haben, die Kosten gering zu halten, sehr effektiv zu sein. Also ich wollte nicht diesen Druck haben, dass man sagt, okay, du musst immer schaffen, du musst dich immer bewegen, du musst, klar, ich mache das auch von alleine, ich arbeite sehr gerne, das ist nicht das, also das, nur halt nicht diesen Druck, Mensch, du musst wieder Summe X aufbringen nächsten Monat und danach den Monat nochmal und so weiter. Und ich habe auch gesehen, wo wir so groß waren, dass dann das Team einfach nicht die Leistung gebracht hat, dann macht's ja keinen Spaß. Also ich denke immer so, wir sind nicht im Kindergarten, wir sind alle erwachsen und wenn einer meint, nicht die Leistung zu bringen, was soll das? Es ist halt ein sehr faires Miteinander bei uns und wenn Menschen das aber, sage ich mal, ausnutzen und nicht dann Gas geben. Ich bin nie so gern gewesen, so immer Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Ich vertraue den Menschen gerne und denke dann, okay, die werden es schon schaffen, wenn sie es sagen. Ansonsten müssen wir es ja nicht machen.
Ja, okay. Also 5 Leute jetzt im Team, deutlich kleiner als damals. Trotzdem relevantes Business. Wie viel Umsatz macht ihr heute?
Also wir sind jetzt, sag ich mal, so im niedrigen Millionenbereich.
Okay, aber ein guter siebenstelliger Umsatz ist es schon.
Also aber der Umsatz ist ja nicht so entscheidend. Also es ist ja immer, was hängen bleibt, ja. Das ist ja das Wichtige. Und
das stimmt. Aber ohne Umsatz bleibt ja auch nichts hängen. Deswegen.
Ja, okay, das stimmt. Ja.
Ganz so unwichtig ist es dann ja doch nicht. Lass uns mal drüber sprechen, wie ihr heute denn euren Umsatz generiert. Also es sind heute vor allem Produkte im Kindersegment. Es ist vor allem weiter Handelsware, keine eigenen Produkte, sondern deine Wertschöpfung ist günstig, Produkte einkaufen und die auf den verschiedenen Sales-Kanälen bestmöglich verkaufen.
Ja, das kannst du so sagen. Also das definitiv, wir müssen schauen, dass der Einkaufspreis am besten unter Produktionspreis liegt, zum Beispiel, falls wir so einen Restposten kaufen. Oder halt, wenn es jetzt ein Produktionsartikel ist, dass dieser im Markt konkurrenzfähig ist, definitiv. Also es gibt sehr viele Hersteller, da muss man einfach auswählen können, wo man, sage ich mal, die Qualität mit reinbringt in den Preis und gucken, wie viel schwimmen denn in so einem Becken vielleicht mit rum. Und dann muss man probieren, wirklich diese Artikel rauszusuchen, die beste Marge versprechen.
Aber wenn du sagst Produktionsartikel, dann ist es schon so, dass ihr auch Ware habt, die speziell für euch produziert wird?
Ja. Also wir haben exklusive Designs mit den Herstellern vereinbart, also halt im Textilbereich, in Bettwäsche und Handtüchern und Ponchos. Und da haben wir Designs, die haben wir nur. Die können wir jedes Mal nachproduzieren bei den Herstellern. Solange, sage ich mal, die Lizenz von den Herstellern noch gekauft wurde. Also okay. Das ist halt ein Lizenzmarkt im Hintergrund und das wechselt halt. Also das so die großen Firmen, die vergeben dann halt gewisse Lizenzen für eine gewisse Zeit und in dieser Zeit kann man dann halt produzieren lassen.
Okay, und was sind eure Vertriebskanäle? Also Amazon offensichtlich, es gibt aber auch noch andere. Vielleicht fangen wir mal mit Amazon an. Wie ist da euer Setup? Ist das vor allem Deutschland? Ist das europaweit, ist das international? Welche Märkte sind für euch da die wichtigen?
Also Amazon ist auf jeden Fall ein Hauptpfeiler von uns und war es schon immer. Wir sind ja mit Amazon groß geworden. Also danke Amazon, ohne euch wäre das nicht möglich, wirklich. Also das wäre das Lebensmodell so nicht existent. Also zumindest so easy peasy lemon squeezy. auf jeden Fall bei Amazon versuchen wir schon, international zu verkaufen. Wir haben sehr viel USA gemacht, haben uns allerdings ein bisschen zurückgezogen seit den Zöllen, wo es eine Unklarheit gegeben hat, von den Kosten her. Für uns ist immer wichtig, gut kalkulieren zu können. Wie jetzt werden wir wieder mehr starten, sage ich mal. Allerdings, ich muss sagen, nach den 20 Jahren guckt man da ein bisschen anders drauf, was die ganzen Compliance-Themen, was das betrifft. Früher hat man sofort Ja gesagt. Und dann guckt man, ja, irgendwie kriegt man das ja hin. Das irgendwie, das holst du ein, dieses Papier bekommst du, ist doch logisch, du machst ja nichts Schlimmes, du verkaufst ja ordentliche Ware und alles ganz sauber, alles das Problem ist halt, dass diese Komplexität so stark zugenommen hat, dass man sich jetzt mittlerweile 2-3 Mal überlegt, gehe ich jetzt, sage ich mal, in den Markt oder warte ich noch ein bisschen und guck, was ist da eigentlich? Was muss ich da liefern? Also welche Anforderungen stellt dieser Markt? Und das ist jetzt viel, viel stärker als, sage ich mal, vor 20 Jahren.
Okay, erzähl mal, was sind für euch die wichtigen Märkte?
Also die wichtigen Märkte, ganz klar Europa, Amazon. Dann andere Plattformen wie Otto, Kaufland, eBay, CD Discount, E-Mark. Die kann man sagen, dass die sehr relevant sind. Also mittlerweile, also sind sehr wichtig geworden. Also dass da halt jetzt nicht nur ein Hauptkanal ist, sondern wirklich, dass wir breiter aufgestellt sind, das ist sehr wichtig. Wir wollen weiter erweitern, also es stehen jetzt noch viele, viele Einladungen im Raum, also ob das BOL.com ist, die uns haben wollen, Walmart will uns, dass wir dort verkaufen, Allegro will uns, dass wir dort verkaufen. Also es ist halt eine Frage der Zeit, bevor Crocobolz dort startet.
Und wir haben immer wieder mal die Diskussion hier auch im Podcast gehabt, wann der Grenznutzen abnimmt. Also ist das schon so, dass ihr merkt, jeder weitere Kanal ist auch wirklich relevant zusätzlicher Umsatz, der auch die zusätzliche Komplexität und den Aufwand auf eurer Seite rechtfertigt?
Das ist natürlich ein Erfahrungswert, den man dann sammeln muss. Man muss das erstmal probieren. Also ich sag mal jetzt zum Beispiel, Otto war früher nicht so groß, wie es jetzt ist. Und hätten wir damals gesagt, nee, wir probieren es nicht, wir machen es nicht, dann hätten wir was verpasst. Deswegen, man kann es vorher nicht sagen, man kann ungefähr ein paar Erfahrungswerte mit einspielen lassen, sagen, okay, die Plattform lohnt sich wahrscheinlich nicht, weil da ist keine Substanz dahinter. Aber das Internet überrascht uns ja jedes Mal. Also es kommen ja jedes Mal neue Sachen. Wir können ja nicht voraussagen, was morgen, übermorgen so richtig ist, also was der neue Trend sein wird. Und deswegen sollte man offen bleiben und auf jeden Fall die Marktplätze ausprobieren.
Ja, ihr habt, habe ich so vorab aus der Recherche und den Vorgesprächen entnommen, auch wenn Amazon euch geholfen hat, sehr zu wachsen, ihr habt schon auch immer wieder Herausforderungen gehabt mit Amazon, was Account-Themen angeht, was aber auch die Expansion in andere Länder angeht.
Ja, das ist richtig. Ich sag mal, es hat sich stark verbessert. Allerdings, das kennen wahrscheinlich einige Seller mit Account-Sperrung oder mit Asien-Sperrung. Wir haben mittlerweile täglich damit zu tun, dass wir, sage ich mal, entsperren müssen. Gut, das ist halt das System, man muss da dran. Ich denke mal, auch Amazon wird das auch verbessern, so wie ich es mitbekommen habe, dass die das auch wissen. Also das schätze ich auch an Amazon, dass die dann halt auch zuhören. Ja, das ist, das finde ich schon, das dauert zwar ein bisschen länger, bis das irgendwo dann umgesetzt wird manchmal, weil das halt durch so viele Instanzen geht. Allerdings, die versuchen ja, dass man, sag ich mal, keine Steine im Weg bekommt.
Aber erzähl mal so konkret, wie da eure Erfahrungen waren. Also womit habt ihr zu kämpfen gehabt und wie konntet ihr es dann auch im Zusammenspiel mit Amazon im Zweifel lösen?
Also ganz klar frustrierend ist, wenn man etwas Offensichtliches nicht sofort löst. Also wenn man jetzt sagt, okay, als Beispiel, eine Bettwäsche wird als Kinderspielzeug kategorisiert und man muss auf einmal irgendwelche Tests liefern für ein Kinderspielzeug. Und es dauert halt schon länger, um diesen Artikel, sage ich mal, dieser Asien zu entsperren. Allerdings, wir nutzen das SAS-Programm. Das hilft auch, das kann ich auch wirklich nur jedem raten, dass man sagt, okay, man investiert das Geld, weil das ist echt gutes investiertes Geld. Da bekommt man direkt Hilfe.
Ja, für die es nicht kennen, ne? SAS, Strategic Account Services. Also ein Programm, wo man nochmal eine sehr, sehr enge, auch persönliche Betreuung durch Account Manager bei Amazon hat.
Ja, also das ist wirklich allein der Primary Case. Dann wird sich das Problem, sage ich mal, was man dann hat, direkt angeschaut. Also vorher rutscht man durch so ein System durch und es wird einfach geblockt. Aber dadurch, durch das SAS-Programm, hat man die Möglichkeit, sage ich mal, die Probleme schneller zu lösen. Definitiv.
Okay, also das hat für euch gut funktioniert, also da Support zu bekommen. Lass uns mal über das Thema USA sprechen, weil ich weiß, dass das bei euch ein Thema ist, das immer wieder reizvoll ist, aber auch immer wieder nicht ganz einfach ist.
Richtig. Ja, das ist, ich sag mal so, die USA ist sehr, sehr, sehr interessant. Allerdings sollte man wirklich nicht zu blauäugig dahingehen. Also man sollte wirklich versuchen, Prozesse aufzubauen, die nicht angreifbar sind. Also wo man sagt, okay, auch wenn jetzt Amerika sagt, das ist erlaubt, aber kann sein, dass ein anderer Hersteller sagt, nein, das ist nicht erlaubt und Amazon glaubt ihn. Also es ist halt, Amerika ist sehr interessant, allerdings muss man schon ein bisschen Know-how mitbringen, um in Amerika erfolgreich zu sein.
Wie habt ihr denn damals versucht, den Start in die USA aufzusetzen?
Im Prinzip eigentlich losgelegt. Also das ist ja schon jetzt 10 Jahre her oder so, wo wir das erste Mal in den USA verkauft haben. Und dann mit der Zeit quasi herausgefunden, was besser funktionieren würde, wie FBA. Also am Anfang haben wir noch die Artikel selber verschickt. Und das hat dann, sage ich mal, 3 Jahre lang relativ gut geklappt, aber mit vielen Kopfschmerzen, weil man jedes Mal verantwortlich war, wenn die Ware zu spät angekommen ist zum Beispiel. Und als der Fokus aber komplett auf FBA rüberging in den USA, ist es wirklich viel leichter gewesen, viel, viel besser.
Okay, wie groß war euer USA-Geschäft dann so zwischendurch?
Das war im Unter-Millionen-Bereich, also es war um die Hälfte der Unter-Millionen-Bereich.
Okay, vom und Umsatz dann her. Habt ihr euch trotzdem irgendwann entschieden, erstmal wieder euch zurückzuziehen?
Ja, als die große Verunsicherung kam, sage ich mal, die Nicht-Kalkulierbarkeit, als dann die Zölle aufgetreten sind, was ist mit China-Produkten zum Beispiel, da wurde ja ein richtig krasser Aufschlag gemacht. Also wir haben ja jetzt nicht nur bei Amazon verkauft, wir haben jetzt auch so einen richtig Großkunden, sage ich mal, in den USA, der direkt Ware bei uns per WhatsApp bestellt hat und ziemlich viel. Und als der dann die erste Rechnung, Zollrechnung bekommen hat für seine Lieferung, da sind wir alle umgekippt. Dann dachten wir, wow, okay, das ist jetzt einfach über Nacht passiert, dass diese Ware sich so stark verteuert hat für ihn, dass wir erstmal gesagt haben, wir machen jetzt erstmal Pause, warten erstmal ab, bis dann klare Regeln wieder herrschen und dann fangen wir wieder an.
Okay, aber kann man ja jetzt zumindest mal Stand heute, 8. Januar, sagen, es hat sich auf ein bisschen schwierigem Niveau, aber zumindest dann stabilisiert, sodass man jetzt wieder mehr Planbarkeit hat. Ist USA für euch wieder ein Fokusthema?
Ich denke schon. Also jetzt ist es halt nur eine Sache von Zeit. Dadurch, dass wir das Team verkleinert haben, gehen manche Sachen nicht so schnell, wie man möchte. Allerdings würden wir das weiter ausbauen, speziell in Bangladesch oder Indonesien, dass wir da quasi das Büroteam, das digitale Team mehr schulen. Also durch ChatGPT zum Beispiel, was heute möglich ist. Also wir nutzen das fast nur noch.
Erzähl mal so ein paar Use Cases, wofür ihr das einsetzt.
Oh, das geht von, wenn wir Listen bekommen, dass wir uns die so vorbereiten, diese Einkaufslisten, dass es einfacher zu schauen ist, ob auf diesen Einkaufslisten Produkte dabei sind, die lukrativ bei Amazon oder sonst wo zu verkaufen sind. Dann geht es los mit, wenn wir so Meldungen haben wie die Statis in Deutschland, dass wir das komplett darüber machen, dass wir dann halt alles reinschieben und ChatGPT uns dabei hilft, diese Statistikmeldung zu machen, die Produktbeschreibung, die Keyword. Wenn wir jetzt einen Prompt bauen, dann kann ja quasi das Wissen, was man braucht, in der eigenen Sprache programmiert werden in dem Prompt und die Ausgabe kommt zur Korrekturlesung, sage ich mal, noch im Bangli. Also so in der Heimatsprache des Mitarbeiters, wo er gerade auf der Welt ist oder dass er das dann auch richtig versteht. Er kann ja auch in seiner Sprache reinschreiben und das wird übersetzt und es ist wirklich ein großes Plus. Also
okay. Was ich ganz interessant fand, war, dass du vorab schon erzählt hast, dass Croco World jetzt ja so langsam zum Familienbusiness wird und auch die ersten deiner Söhne mit einsteigen.
Ja, das ist eine schöne Geschichte. Und zwar haben wir das Glück als Eltern, dass unsere Kinder, also wir konnten sehr viel Zeit immer mit denen verbringen. Das hätte ja nicht funktioniert ohne Amazon und die anderen Marktplätze, ohne den Internethandel, dass wir so viel Zeit mit denen verbringen konnten. So jeder Internetunternehmer, sage ich mal Händler, der weiß, du kannst Prozesse automatisieren, du kannst die von überall aus machen. Wir haben auch Glück, dass die offen sind, also die sind wirklich free-minded und dass die mit auf Amazon-Meetings kommen dürfen, mich begleiten sozusagen. Also die waren jetzt schon in Luxemburg mit dabei, in München waren sie mit dabei, in Berlin waren sie mit dabei.
Und wie alt sind die?
14 und 15. Okay. Also wenn jetzt 15 und 16, die beiden Großen, die beiden Kleinen sind noch in Grundschulalter und Kindergarten. Also man muss sagen, dadurch, dass Amazon, sag ich mal, so offen ist und sagen, okay, kommt alle als Familie, das ist einfach Gold wert, ja. Das ist
Nachwuchsgewinnung.
Nachwuchsgewinnung, genau. Also es ist wirklich toll. Also wenn ich mir überlege, dass zum Beispiel Markus oder der Matti oder die Naomi oder der Max oder der Mo mit den Kids redet und die auch ernst nimmt und auch mal fragt, hey, wie findet ihr das denn hier so? Und dann die Kinder sehen, wie nah Amazon eigentlich ist und dass da nicht nur Prozesse dahinter sind, da stecken Menschen hinter. Und ich denke mal, das hat auch dazu geführt, dass die beiden Jungs sagen, hey Papa, wir wollen das auch machen, wir wollen auch mit aufbauen. Die helfen mit im Lager, wenn wir in Deutschland sind. Dann stickern die FBA-Pakete, suchen raus für FBA. Also muss sagen, wir haben echt Glück mit den beiden. Also mit den zwei anderen auch, also auf jeden Fall.
Okay, also wir müssen uns um den Nachwuchs keine Sorgen machen. Mit Coco World wird es weitergehen. Krasse, ja, krasse Geschichte, wirklich aus der Studentenbude. Dann bis zum, ja, ich nenne es jetzt mal digitales Nomadenleben. Ganz so ist es ja nicht, aber schon, ich sag mal, sehr ortsunabhängiges Arbeiten in Süditalien. Auf jeden Fall wahnsinnig inspirierend und cool, dass das für euch so funktioniert. Danke, dass du das so geteilt hast und ich hoffe, du kannst da deine Kinder schon früh auf diesen Weg auch schicken.
Ja, danke schön auch, Jan, und hat mich sehr gefreut, bei euch zu sein und wünsche allen alles Gute.
Noch mehr zu Coco World und Arcadius gibt's wie immer unter amazon.de/podcast. Ansonsten hören wir uns hier in 14 Tagen wieder. Dann gibt's die nächste Folge UnternehmerInnen der Zukunft. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt. Spotify, Apple Podcast, Soundcloud, die Plattform eurer Wahl. Und dann gibt's in 14 Tagen die nächste UnternehmerInnen-Geschichte. In dem Sinne, schöne Grüße nach Süditalien, Arcadius, und vielen Dank.
Dankeschön.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.